Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle hier seid oder wir uns hier versammeln dürfen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Ja, wir feiern heute den dritten Advent. Und das Thema lautet: Wie wartest du auf Jesus? Genau, da ist es eingeblendet. Ja, ein paar Worte noch zu diesem Titelbild, was ich gewählt habe. Ich erinnere mich an die Grundschulzeit. Und da saßen wir, 32 Schüler in einer Klasse und speziell in der Adventszeit. Und jeder von uns hatte so ein kleines Tannengesteck oder sei es einfach nur ein Teelicht. Und bei jedem brannte praktisch auf dem Platz eine Kerze. Kann sich vielleicht jemand von euch auch an diese Zeit erinnern? Tatsächlich, ein paar sind dabei. Also ich habe es nicht geträumt. Es war tatsächlich so, weil es ist heute unvorstellbar, in der Schule eine brennende Kerze. Und da waren 4 Schuljahre und dann Klassen A bis D. Und bei jedem Schüler brannte, oder bei fast jedem Schüler brannte tatsächlich eine Kerze auf dem Platz. Also es war jedes Mal ein Wunder, wenn ich nach Hause kam mit der Adventszeit nach Hause und war nicht verbrannt. Also das ist mir so durch den Sinn gegangen, als ich dieses Bild ausgewählt habe. Ja, wir leben in einer Zeit, wo Priorität Nummer 1 ist, Hauptsache gesund. Und ich habe wirklich nichts dagegen. Auch ich habe zu Hause Brandmelder installiert und die haben sich schon bewährt. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Und gute Besserung an Otto, an meinen Arbeitskollegen. Dagegen haben wir nichts, also wirklich. Aber es muss halt, ja, wie alles, in einem natürlich gesunden Verhältnis bleiben. Ja, seit März ist ein gewisses Thema ununterbrochen auch Nummer 1. Und teilweise wird man sogar durch Lautsprecheransagen darauf hingewiesen. Wir kennen das alles. Es gibt eine ständig drohende Gefahr. Sogar auf dem Smartphone erscheint anstatt des Netzbetreibers der Hashtag bleibt gesund. Wir leben in dieser Zeit, wo die Tugend Nummer 1 lautet, wie gesagt, Hauptsache gesund. Aber ist das biblisch? Lehrt die Bibel es, diese Tugend? Täglich werden wir mit neuen Zahlen konfrontiert, was die Angst bei vielen Menschen natürlich steigert oder befeuert. Dabei gab es Seuchen und Epidemien schon immer und wird es auch immer geben. Und die schlimmste Pandemie des 20. Jahrhunderts war die spanische Grippe mit weltweit etwa 100 Millionen Toten. Es war viel schlimmer als heute. Und interessant war, dass damals keine Panik ausbrach. Geschäfte und Gaststätten blieben tatsächlich offen. Und in Zeitungen las man kaum etwas darüber. Und wisst ihr, wie die spanische Grippe zu der Bezeichnung spanische Grippe gekommen ist? Nicht, weil es in Spanien besonders schlimm gewesen ist, sondern weil Spanien ausführlicher darüber berichtet hat. Und deswegen hat man die Grippe spanische Grippe genannt. Ja, heute kann man gemäß unserer Bundesregierung ja sehr einfach zu besonderen Helden werden. Und zwar durch Nichtstun. In den eigenen 4 Wänden vor dem Fernseher. Wenn man in YouTube besondere Helden eingibt, landet man bei einem dieser Videobeiträge, in denen der Kampf gegen das Virus beschrieben wird. Und als ich durch Chats auf diesen Videobeiträge gelangt bin, habe ich erstmal vermutet, es muss sich um Satire handeln. Aber dem war nicht so, denn der Herausgeber ist sogar unsere Regierung. Und da erinnert sich eine Person an die zweite Welle. Die Videos sind in der Vergangenheitsform erstellt. Und da erklärt diese Person, die Couch war unsere Front, die Geduld unsere Waffe. Wir taten, was von uns erwartet wurde. Wir taten nichts. Es war einfach, ein Held zu sein. Ja, wir erleben die Bundesregierung in diesen Zeiten als sehr fürsorglich. Aber ist sie der bessere Vater? Sind die Politiker, die unser Land steuern, die besseren Eltern? Niemand von uns oder die wenigsten kennen diese Menschen persönlich oder haben eine persönliche Beziehung zu diesen Menschen. Und in der Bibel lesen wir sogar, dass der Regierung das Schwert gegeben ist. Das lehrt die Bibel uns über eine Obrigkeit. Kennt ihr dieses Bild aus unserer Kreisstadt Gummersbach? Oder diesen Ort? Die Schüler müssten das wahrscheinlich mehr kennen, weil die ja täglich da den Schulweg haben. Was wäre, wenn uns Christen Gottes Gegenwart ebenso allgegenwärtig wäre? Wenn wir genauso oft über Gott sprechen wie über Corona? Wenn er in unserem Leben unmittelbar Thema Nummer eins wäre? Und das sage ich genauso zu mir wie auch zu euch. Ja, heute lesen wir einen Bibelabschnitt aus dem Matthäusevangelium. Und in dem Gleichnis, welches wir gleich lesen werden, da wird auch eine gewisse Adventszeit beschrieben. Was bedeutet nochmal das Wort Advent? Kann mir da jemand helfen? Außer Martin, weil er meldet sich immer sehr schnell. Advent bedeutet warten oder? Danke, Ankunft, genau. Ja, es ist ein etwas längerer Abschnitt aus der Ölbergrede von Jesus. Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente und dem anderen 2. Dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach einer langen Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und er trat herzu, und es trat der hinzu, der 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld dem Wechsler bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Soweit erstmal der Bibeltext. Dieses Gleichnis spricht über die Wiederkunft des Herrn Jesus. Er ist der Herr, der durch Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt seine Jünger verlässt und zu einer gewissen Zeit wiederkommen wird. Jesus will damit den Jüngern erklären, auf was sie in der Zeit seiner Abwesenheit achten sollen. Es kann lange dauern, bis er wiederkommt. Er hat keine Zeit genannt. Aber wir Christen wissen, der Tag wird kommen. Früher oder später, aber der Tag wird kommen, wo der Herr Jesus wieder erscheint. Garantiert. Und der Mensch, der auf Reisen geht, oder der Herr, sorgt dafür, dass seine Knechte während seiner Abwesenheit handlungsfähig bleiben und sein Vermögen verwalten können. Und das ist tatsächlich ein großes Vermögen gewesen, das er seinen Dienern überlässt. Ein Talent entsprach damals ungefähr 6.000 Tagelöhnen eines Arbeiters. Und diese 8 Talente, wenn man das umrechnet, entsprechen mindestens 160 Jahresgehältern eines Arbeiters. Und daraus folgt, ein Arbeiter bräuchte mindestens 3 Leben, um diese Summe zu verdienen. Ja, ein Diener bekam, wie gesagt, 5, der andere 2 und der dritte nur 1 Talent. Und auf den ersten Blick scheint es ungerecht zu sein. Warum bekommt der eine mehr als der andere? Oder mehr, der 5 bekommen hat, der bekommt ja mehr als die anderen beiden zusammen. Und wir müssen verstehen, dass sie diese Talente nicht als Lohn bekommen, sondern für den persönlichen Gebrauch. Und sie müssen diese Talente verwalten. Und damit handeln, damit wirtschaften, denn das ist immer noch Eigentum ihres Herrn. Aber der Herr hat berücksichtigt bei der Verteilung eine ganz wichtige Sache, nämlich, wir haben gelesen, jedem nach seiner Kraft. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir hier über Gott lernen. Genau wie Arthur uns vorhin auch einige Eigenschaften präsentiert hat. Und hier lernen wir weiter über unseren Herrn. Und der Herr achtet darauf, dass er keinen Diener überfordert. Er gab jedem so viel, wie er aufgrund seiner Fähigkeiten und Begabungen bewältigen konnte. Deswegen geht es hier nicht zuallererst um Gerechtigkeit. Vielmehr geht es hier um Fairness. Es wäre nicht fair, wenn er ungeachtet der Fähigkeiten jedem gleich viel anvertraut hätte. So würden dann die nicht die gleichen Fähigkeiten hätten oder weniger begabt wären, die wären von vornherein von Nachteil. Oder die wären zum Scheitern verurteilt gewesen. Und je mehr man bekommt, desto größer ist aber natürlich die Verantwortung. Und die Erwartungen an den, der 5 Talente bekam, war natürlich dann wesentlich höher als an den, der nur einen Talent bekam. Und es wäre ziemlich unfair, wenn dieser Herr allen gleich viel gegeben hätte, obwohl er wissen würde, dass alle unterschiedlich begabt sind. Und wir müssen an dieser Stelle festhalten, wir haben einen fairen Gott. Gott ist fair, auch wenn es uns oft anders erscheint. Und das ist wichtig zu wissen. Ich muss mich nicht mit anderen Christen und Glaubensgeschwistern messen, die vielleicht fähiger oder begabter sind als ich. Und ein Beispiel, es ist wie wenn Kinder uns Eltern ein Bild malen oder zeichnen. Wir loben die Zeichnung, indem wir sie im Verhältnis zu ihren Fähigkeiten beurteilen, nicht wahr? Wir verwenden dazu kein absolutes Maßstab, sondern immer den Fähigkeiten unserer Kinder entsprechend. Und ich habe 2 Bilder vorbereitet. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich glaube, an diesem Beispiel kann man es gut erkennen, was ich meine. Und ich muss euch nicht erklären, welches Bild von meinen beiden Töchtern stammt, nicht wahr? Und Gott wird uns immer im Verhältnis zu unseren Fähigkeiten beurteilen. Er verwendet keinen universellen Maßstab, wie gesagt. Es genügt, wenn ich das tue, zu dem ich die Fähigkeit und die Kraft habe. Nun, eines Tages kommt der Herr zurück. Und in diesem Gleichnis betont Jesus nicht diesen überraschenden Moment seiner Rückkehr, sondern im Vordergrund steht die Abrechnung und somit das Gericht. Und die Diener, die mit 5 und 2 Talenten, sie konnten, wie wir gelesen haben, ihre Talente verdoppeln. Und der Herr freut sich riesig über ihren Erfolg. Und die beiden bekommen, was haben wir gelesen? Sie bekommen tatsächlich denselben Lob oder dasselbe Lob und denselben Lohn. Und was der Herr dann anschließend den beiden anvertraut, ist wesentlich wertvoller als diese Talente, die sie zurückgaben. Und das ist ein Bild für das Erbe im Reich Gottes, was uns erwartet. Und dazu sind die beiden zum Freudenfest eingeladen. Und es ist ein Fest, an dem wir tatsächlich das Wiedersehen unseres Herrn Jesus Christus gemeinsam feiern werden. Für die beiden hat sich der Einsatz gelohnt, nicht wahr? Sie werden reich beschenkt. Was bezeichnet Jesus eigentlich mit diesen Talenten? Und in der Sprachforschung vermutet man oder man ist sich da auch ziemlich sicher, dass unser heutiges Verständnis von Talent im Sinne von Begabungen von diesem Gleichnis abgeleitet wurde. Also das Wort, was wir benutzen, um unsere Begabungen oder Fähigkeiten zu beschreiben, kommt höchstwahrscheinlich aus diesem Gleichnis. Es wurde aus diesem Gleichnis abgeleitet. Und dazu gibt es diese bekannte Talentshow, wo viele talentierte Menschen gegeneinander mit ihren Begabungen antreten. Wobei nicht alles, was dort gezeigt wird, hat nicht sofort unbedingt mit einem Talent zu tun, habe ich mal festgestellt. Und vieles wird so präsentiert, damit die Einschaltquote stimmt. Schade. Und so kann es passieren, dass wir dazu neigen, dass Jesus hier von Gaben oder von Fähigkeiten spricht. Aber ist das so? Möglich wäre das. Aber was wäre dann der Unterschied zwischen Gaben und Fähigkeiten? Eine Gabe ist doch eine Fähigkeit. Und im Gleichnis bestimmt die Fähigkeiten eines Dieners darüber, ja, wie groß die Talente sind, die Anzahl der Talente, die er bekommen hat. Und deswegen hat ja der eine 5, der andere 2 und der dritte nur einen bekommen. Und Talente in der Bibel sind keine Münzen, obwohl es mit Geld zu tun hat, aber es waren Gewichte. Und ein Talent hatte ein Gewicht von ca. 34 Kilo. Und so ist jeder von uns unterschiedlich begabt. Das ist auf jeden Fall so. Was auch gut ist. Aber lassen sich unsere Gaben einfach so verdoppeln? Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr irgendeine Gabe von euch verdoppelt habt? Ich glaube nicht. Und so glaube ich, dass es hier gar nicht im Sinne von Talenten wie einer Begabung handelt. Ein Talent steht für Erkenntnis. Man könnte vielleicht sagen, für Wahrheit oder für Erkenntnis der Wahrheit. Das würde bedeuten, dass Jesus jedem ein Maß an Erkenntnis gibt, über die er zu verfügen hat. Es ist die Erkenntnis der Wahrheit, die automatisch wächst, wenn ein Mensch dieser Erkenntnis entsprechend lebt und sich mit der Wahrheit beschäftigt. Im Grunde geht es um das geistliche Wachstum der Diener des Herrn. Und der Mensch oder der Herr, der das, was ihm offenbart, ernst nimmt und in sein Leben dementsprechend gestaltet, wird in der Erkenntnis wachsen. Gott wird ihm weitere Erkenntnis offenbaren. Auf diesen Gedanken hat mich nämlich eine Aussage aus Markus 4, Verse 24 bis 25 gebracht. Und dort sagt Jesus etwas Ähnliches wie im Vers 29, Markus 4, Verse 24 bis 25. Achtet auf das Wort, auf das, was ihr hört. Achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Ja, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und erklärt ihnen, die geistlichen Erfolge, die die Jünger erlebten, sollten von dem Maß ihrer Anstrengungen abhängig sein. Je mehr wir unserer Erkenntnis entsprechend leben, desto mehr werden wir in der Erkenntnis wachsen. Und diese Erkenntnis ist ein Geschenk Gottes, den jeder von uns bekommen hat. Ja, für Paulus war diese geistliche Entwicklung der Christen ein wichtiges Anliegen. Und ich möchte auch aus Kolosser 1 vorlesen, so wie Arthur vorhin, Verse 9 und 10. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk, fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Ja, um das geht es hier, dass wir wachsen und unser Leben Früchte bringt und wir Gott immer besser kennenlernen. Und das geschieht nicht bei jedem Menschen in gleichem Maß oder mit gleicher Geschwindigkeit, sondern es geschieht immer seiner Erkenntnis entsprechend. Wenn wir im Kleinen treu sind, steht geschrieben, so werden wir auch im Großen treu sein. Und so haben die beiden Diener ja nichts anderes getan, als entsprechend ihren Fähigkeiten und ihren Erkenntnissen gelebt, die Gott ihnen geschenkt hat. Und jeder war seinem Herrn treu und ergeben, und so erhielten sie das gleiche Lob und den gleichen Lohn. Und bekamen die gleiche Einladung zum Fest. Es hat sich gelohnt für die beiden, ihrem Herrn treu zu dienen. Ja, der Dritte allerdings, er hatte sich entschlossen, das Talent zu verstecken oder zu vergraben? Sollen wir mit diesem Menschen Mitleid haben? Er schildert seine Situation so, als wäre er voll das Opfer, wie man heute sagt. Aus purer Angst hat er sein Talent versteckt. Und deshalb haben viele Leute mit diesem Diener Mitleid, weil er offensichtlich aus Angst eine falsche Entscheidung traf. Und wir denken, ja, das kann ja jedem passieren. Ja, kann auch jedem passieren. Doch so harmlos, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es gar nicht. Was dieser Mann hier seinem Herrn dann vorwirft, ist schlicht und ergreifend eine Frechheit. Er unterstellt seinem Herrn, er würde ernten, wo er gar nicht ausgesät hatte. Wie kommt er überhaupt auf solch eine Idee, dem Herrn so etwas vorzuwerfen? Und der Herr wiederholt in Vers 26 diesen Vorwurf des Knechtes, aber das heißt nicht, dass er ihm damit Recht gibt. Er verurteilt den Diener vielmehr mit seinen eigenen Worten. Wenn der Knecht wirklich geglaubt hat, dass sein Herr so ein Mann ist, ja, dann hätte er doch viel mehr Grund dazu gehabt, nicht faul zu sein, oder? Und sein Vorwurf gegen den Herrn entschuldigt nicht seine Faulheit, selbst wenn der Vorwurf sogar berechtigt gewesen wäre. Denn der Herr war ein fairer und souveräner Herr. Und diese Eigenschaften können wir hier auch an dieser Stelle lernen. Ja, dieser Diener vergrub sein Talent, ja, damit er sich damit nicht zu beschäftigen mehr hatte. Er wollte seine Zeit nämlich anders verbringen. Er wollte sein Leben anders gestalten. Und dieser Diener steht für die Menschen, die nicht bereit sind, Gott die Ehre zu geben, die aber nur Gott verdient. Und so vergraben diese Menschen oder diese Diener die Erkenntnis, die ihnen von Gott geschenkt ist. Und wie dieses Vergraben aussehen kann, schreibt Paulus den Römern in Römer 1, Verse 18 bis 19. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Ja, dieser Diener vergrub seine Erkenntnis, damit er ein Leben ohne Gott führen konnte. Was meint ihr, hätte er auch denselben Lohn gekriegt, obwohl er nur ein Talent bekommen hat? Ich glaube schon. Auch ihm würde dasselbe Lob und derselbe Lohn zugesprochen worden. Und die Antwort, die er seinem Herrn gab, zeigt, wie negativ seine Einstellung seinem Herrn gegenüber gewesen ist. Er traute seinem Herrn nicht zu, dass das, was er von seinem Herrn empfangen hat, gut für ihn war und in guter Absicht geschah. Das traute er seinem Herrn nicht zu. Genauso wie dieser Diener haben viele Menschen eine falsche Vorstellung von Gott oder dem Schöpfer. Sie behaupten, Gott sei unbarmherzig und er würde uns ungerecht behandeln. Das behaupten diese Menschen. Und er würde ihnen zu hohe Forderungen stellen. Und dabei vergessen die Menschen, dass ja alles, was sie sind und alles, was sie haben, letztlich von Gott kommt. Auch das Leben, was sie haben, es kommt von Gott. Ja, das Vertrauen zu Gott ist eine grundlegende Voraussetzung, um von Gott die wahre Erkenntnis zu bekommen. Und dieser Mann hat damit das wirkliche Leben verpasst. Und so wird es leider vielen Menschen ergehen, genauso. Statt Gott die Ehre zu geben, ja, wird der Herr missachtet und verleumdet. Aber wenn Jesus kommt, dann lehrt uns dieses Gleichnis, da wird es keine Entschuldigung geben. Es wird keine Ausreden geben. Ja, so möchte ich heute diesem Gleichnis eine neue Überschrift geben. Das Gleichnis der verpassten Gelegenheit nenne ich das heute an dieser Stelle. Dieses Gleichnis lehrt uns mindestens zwei Dinge. Wahre Erkenntnis bekommt jeder Mensch von Gott durch sein Gewissen. Und zweitens, für Faulheit gibt es keine Entschuldigung. Für Faulheit gibt es keinen Grund und keine Entschuldigung. Und jemand, der nichts im Leben verpassen will und nicht daran denkt, trotz Krankheit auf der Couch zu liegen, ist zum Beispiel Philipp Mickenbecker. Bekannt geworden, auch durch YouTube interessanterweise, über den Kanal The Real Life Guys. Dazu habe ich auch ein Bild vorbereitet. Kennt jemand von euch diese beiden Zwillinge? Ja, einige tatsächlich. Wir sind damals durch Raphael auf diese Jungs aufmerksam geworden. Und sie beschäftigen sich als YouTuber damit, ja, etwas zu unternehmen. Und sie fordern ihre Follower dazu auf, mal das Smartphone zur Seite zu legen und einfach mal tatkräftig zu sein. Etwas zu erleben, etwas auszuprobieren, sich etwas zu trauen. Ja, physisch aktiv zu werden und nicht immer nur digital unterwegs zu sein. Do something eben, so wie ihr Motto lautet. Tu etwas. Ja, und mit der Zahl der über 1 Million Abonnenten sind die beiden auch ziemlich erfolgreich damit. Und dieser Philipp, einer von den Zwillingen, der hat ein Buch geschrieben und das fasst er wie folgt zusammen. Ist es verrückt, an das Unmögliche zu glauben, auch wenn alle anderen sagen, dass es nie funktionieren wird? Gut, etwas verrückt muss man wohl sein, um mit der Badewanne zum Bäcker zu fliegen oder 10 Meter tief in einem selbstgebauten U-Boot zu tauchen. Das ist meine Geschichte, meine Real-Life-Story hinter der Kamera. Die Geschichte, wie ich gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder und einer Badewanne als The Real-Life Guys auf YouTube bekannt wurde. Wie ich Krebs bekam und Gott meine ganz schön dreiste Challenge annahm. Wenn es dich gibt, dann mach mich gesund. Wie unsere Schwester bei einem Flugzeugabsturz starb und wir das irgendwie überstanden. Und wie ich endlich raffte, dass 1000 Zufälle keine Zufälle waren. Wenn du denkst, dass es Gott nicht gibt oder dass es langweilig oder irgendwie crazy ist, an ihn zu glauben, solltest du dieses Buch besser nicht in die Hand nehmen. Oder vielleicht erst recht? Ja, ich finde es beeindruckend, was der Philipp mit seinen 23 Jahren schon alles erlebt hat. Er könnte sagen, nein, es ist mir viel zu gefährlich. Ich bin schon zum 3. Mal an Krebs erkrankt. Ich mache ab jetzt gar nichts. Gar nichts mehr, weil ich vorerkrankt bin, ist Corona ganz gefährlich für mich. Also verlasse ich mein Zimmer ab jetzt nicht mehr. Nein, genau das Gegenteil, sagt er. Seine Devise lautet, auch aus dem Buch, das Leben ist zu kurz, um es auf der Couch zu vertrödeln. Do something. Und über die Beziehung zu seinem Schöpfer oder zu seinem Gott schreibt er Folgendes. Wir wollen ihn verfügbar machen, aber genau das geht nicht. Gott verstehen wollen, Ursache und Wirkung immer durchschauen, dieses Konzept kommt nicht aus Gottes Küche. Die Bibel geht anders um mit dem Schweren und den Zumutungen Gottes. Sie betont, was immer dir passiert, es geht gar nicht darum, immer alles zu verstehen. Du sollst erkennen, nicht verstehen. Das ist ein großer Unterschied. Verstehen kann man nur bedingt. Was ich aber laut der Bibel immer kann, ist Gott erkennen. Erkennen bedeutet intime Nähe. Man könnte diese Nähe auch übersetzen mit: Ich vertraue mich jemandem an, ich öffne mich, verschenke mich, gebe mich ihm hin, lasse mich auf ihn ein. Wir können Gott nicht immer verstehen, aber wir können ihn selbst im Unverständlichen erkennen, ihm näher kommen, uns ihm hingeben, ihn verehren, uns ihm anvertrauen. Ja, was ich persönlich für mich ja nie verstehen werde, ist wahrscheinlich genauso wie David es ausspricht in Psalm 139: Es ist mir zu wunderbar, ich kann es nicht begreifen. Was ich niemals verstehen werde, ist: Warum hat der Schöpfer des Universums seinen Thron verlassen, den Himmel verlassen, ist Mensch geworden, ein kleines Kind geworden, um am Kreuz zu sterben und wieder lebendig zu werden, damit du und ich erkennen können, dass wir, wenn wir sein Leben anschauen, erkennen können, dass wir Sünder sind und ein neues, ewiges Leben brauchen. Ist es wirklich das Wichtigste in diesem Leben, Hauptsache gesund zu bleiben? Können wir dieser Tugend Nummer 1 von heute wirklich zustimmen? Nicht der Vater Staat ist unser realer Vater, sondern unser Vater im Himmel. Bald wird die Regierung den Impfstoff als Rettung anbieten. Aber ist es wirklich eine Rettung? Was nützt es, wenn man die schlimmste Krankheit überstanden hat, aber auf dem Weg nach Hause in einen Verkehrsunfall gerät und tödlich umkommt, wie vor kurzem auf der Autobahn A3? Dieses irdische Leben ist in Wirklichkeit nicht zu retten. Außer durch Jesus Christus, der uns ein unvergängliches Leben in der Gemeinschaft mit ihm anbietet. Dieses reale Leben. Jesus Christus spricht in Johannes 17, Vers 3: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das spricht der Herr Jesus zu seinem Vater und zu unserem Vater. Und das durfte ich erkennen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar für diese Erkenntnis, die Gott mir geschenkt hat. Und dass ich nur durch Jesus zu diesem realen, ewigen Leben gelangen kann. Ja, und ich möchte es bekannt machen mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Und der Philipp möchte es genauso bekannt machen. Möchtest du es auch? Vergrabe dein Talent nicht, sondern mache deine Erkenntnis bekannt unter den Menschen. Und dafür hast du genug Talente von dem Herrn erhalten. Amen.